doch gerade noch rasch stehen. Liebe Church, herzlich willkommen hier bei uns in der Homebase im Herzen von der Stadt Zürich. Einige sind nicht da heute Morgen, ich sehe, es ist Ferienzeit. Aber sie werden sicher mitgehen, auch online. Ich möchte mit euch eine kleine Proklamation machen. Noch ein bisschen nach über, schaut da aufs Kreuzli. Ja, danke. Oh, wir haben zwei Kreuzli am Boden. Sehr klare Markierung. Und zwar, Leute, ich lade euch ein, mal richtig von ganzem Herzen Jesus Christus zu proklamieren. Also wir haben das heute schon zweimal gemacht. Wir sind um die Ecke gefahren, bei uns aus dem Quartier raus, haben richtig kräftig proklamiert. Auf der Autobahn sagt einer, du, aber Papi, wir haben dich noch gar nicht proklamiert. Es tut so gut. Sind ihr parat? Halleluja! Halleluja! Jesus ist Sieger! Wir sind gestorben mit Jesus. Begraben mit Jesus. Auferstanden mit Jesus. Mit dir am Herr. Von Generation zu Generation. Juhu! Amen! Halleluja! Dürfen gerne Platz nehmen. Wow, wir stolpern in ein neues Thema rein, das gar nicht neu ist. Es ist nämlich so alt wie Menschheit, Sexualität und Beziehung und das in Bezug mit der Apostelgeschichte. Ein ganz grosser Stolperblock in unserer Welt ist Sexualität. Sexualität, falsch gelebt, macht einen riesen Damage. Und es ist auch für die Jünger damals nicht ganz einfach gewesen. Wir werden nachher noch hören, in was für eine Welt die gelebt haben. Da haben wir sogar noch locker. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie können wir in einer Welt, die zum grössten Teil von Sex angetrieben ist und voll übersexualisiert ausgereizt ist, rein sein und als Jünger von Jesus leben? Als Single, als Jugendliche, als Erwachsene, als Ehepaar. Wir werden heute Abend, morgen, eine Grundlage legen. Ich muss gerade zum Anfang sagen, das ist ein tiefes Thema, da gibt es nicht schnelle Antworten. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, aber wir werden sehen und lernen, dass es Gott auch für dich und für mich möglich macht, einfach möglich macht, in dieser Welt in einer sexuellen Reinheit zu leben und Sexualität so zu leben, dass es ein richtiges Licht ist für die Gesellschaft, für deine Freunde, für deine Familie und so weiter, alle, die ein bisschen näher mit dir zu tun haben. Weil Sex ist ein Dauerbrenner. Und ich möchte jetzt gerade beten für die Serie, wo wir reinsteigen. Es soll uns als Jünger stärker machen. Es soll ein ganz grosses Argument sein für dein Umfeld, auch Jesus Christus als seinen Erlöser annehmen. Es soll für dich eine Möglichkeit sein, Brüllen abzuziehen, Reinigung und Heiligung zu erfahren. Vater, wir danken dir von Herzen für diesen Tag. Lob, Preis und Ehre ist dir. Herr, und danke, dass wir jetzt als Church dürfen in das Thema hineintauchen. Herr, wir dürfen einfach hineintauchen und wir dürfen schauen, wie du gedacht hast, Herr. Und du wirst uns lehren und du wirst uns frei machen in allen Belangen. Danke, Heilige Geist, ich bitte dich jetzt um Offenbarung, offene Herzen. Wirk du jetzt schon, Heilige Geist, mit Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wirk du jetzt auch mit Vorfreude und mit einer klaren Entscheidung im Namen Jesus. Amen. Ja, der Ex hat es gesagt, es ist wirklich dramatisch, was wir erleben momentan. Ich sage euch, Freude und Leid ist so nah beieinander. Und ich verstehe Jesus voll, wenn er sagt, hey, ich kümmere mich um das eine Schäfli, das verloren gegangen ist. Mir geht es auch so, dort, wo Sand in Getriebe ist, macht es mir schlaflose Nächte. Aber wenn man auf das schaut, was der Herr wirkt, was er gewirkt hat in den letzten Wochen und Monaten, es ist absolut dramatisch. Wir könnten heute die ganze Celebration-Zeugnis erzählen. Ich alleine könnte sicher schon 20 Minuten verbrauchen. Ich werde das aber auf der Seite lassen und mache es Open Mic. Und ich habe zum Start zwei Personen gefragt, für ein kleines Zeugnis, also ein kleines, grosses Zeugnis zu geben. Oder ein grosses, kleines Zeugnis zu geben. Und kommen wir doch gerade führen und dann machen wir Open Mic und wollen einfach mal einen Moment hören, was tut Gott momentan unter uns? Ich habe zwei gefragt, jetzt weiss man nicht, wer zuerst. Das wäre jetzt Rahel und der Benjamin. Das wäre eins. Oh, was habt ihr erlebt?
Genau, wir haben ein schönes Zeugnis, das gut in die neue Serie passt, die wir drin starten. Für alle, die es auch nicht mitbekommen haben, Benni und ich werden im Sommer Eltern. Ja, genau. Und genau diese Woche ist der dritte, also der grosse Ultraschall gsi, genau, wo man bei den Kindern wirklich einfach alle Organe alles genau anschauen kann, weil das so weit fertig ausgebildet ist. Von jetzt an werden es einfach noch grösser werden. Und genau, dann hat der Ärztin alles angeschaut und er ist immer wieder bei dem Bild einfach zurück zum Herz vom Kind und hat sie gesagt, ja, jetzt beim Baby hast du das Herz und hast rundum hat sie gesagt, Ex-Wasser. Und es hat sowieso ein bisschen Wasser, aber das ist einfach zu viel Flüssigkeit und es sagt, wir sollen nicht beunruhigt sein, aber es sagt schon ein bisschen viel und sie würde mich gerne zum Spezialist oder ja schicken. Genau, da sind wir mal rausgelaufen. Und ja, sie hat am Schluss gesagt, ja, eben, der Spezialist wird sich einfach dann bei uns melden. Und dann hat sie mir aber ein paar Stunden später die Ärztin nochmal angerufen und gesagt, ja, sie hat jetzt mit dem telefoniert. Und ja, der hat auch gesagt, er will mich möglichst sofort sehen, das könnte sich auch schnell verschlechtern und könnte dann eben halt Fehlbildung und weiss nicht, was alles zur Folge hat. Genau, und das war am Dienstag. Am Dienstag selber ist es nicht mehr gegangen für den Termin, da bin ich am Mittwoch da in Zürich vorbeigegangen.
Ja. Das Wichtigste hat sie auslassen.
Das wäre schon noch O.
Wir sind dort, also ich habe ja gesehen, die Ärztin hat irgendwie 6-mal das Herz ganz genau angeschaut. Das ist das Einzige, was das Laie erkennt. So, nach jedem Organ ist sie wieder zum Herz. Das ist irgendwie 1,5 Stunden gegangen.
Gibt dir jetzt das Mikrofon, kannst du reinreden?
Und das Herz ist etwa, also auf dem Bildschirm so gross gewesen wie ein Faust und der Ring ist so gross gewesen wie ein Finger. Also ich habe auch als Laie gesehen, da hat es etwas Schwarzes ums Herz herum, aber habe mich nicht beunruhigt am Schluss, wo sie sagt, ja, das ist Wasser und das deutet auf eine Fehlbildung oder auf eine Infektion. Ja, sind wir auch nicht beunruhigt gewesen, sind rausgegangen, sind im Migros gepostet und dann ich mal so zu Reil, ich bin echt gar nicht beunruhigt, beten wir daheim. Und dann haben wir daheim gebetet, dass das alles gut ist, so wie es muss sein. Und
danke. Ja, genau. Eben dann habe ich nach dem Telefon habe ich auch mal ein Power-Team geschrieben, ein Leitungsteam, eben da jenes die Leute, die dann einfach gebetet haben. Und eben am Mittwoch sind wir da in Zürich mit einem Spezialist vorbeigegangen, hat dann mit dem Ultraschall alles angeschaut und allwert alles normal, wie es sein sollte. Man hat selber gesehen auf den Bildern, dass eben der Ring alles, es ist nicht rum, es ist weg. Halleluja!
Halleluja! Was für ein Segen! Jetzt, ich weiss, Benjamin, ihr habt jene Geschichten erlebt, erzähl doch noch eine andere. Jetzt einfach, machen wir jetzt einfach Geschichten, die nicht älter als 7 Tage alt sind, oder?
Ja, also ich möchte noch Motivation für Gebetsnacht.
Dr. Rahel!
Geben. Weil das ist etwas, wo mich Gebetsnacht immer extrem herausgefordert. Was soll ich da 6-7 Stunden beten? Ich weiss gar nicht, nach 10 Minuten, was noch beten. Und ich habe mich wieder mal darauf einlassen. Und es hat mich extrem herausgefordert, auch der HJ. Und ich habe am Montag dann gesehen, dass wirklich auf dem Helvetiaplatz ist einfach etwas anders gewesen als vorher. Da sind 4 Menschen, die Jesus nicht kennen, sind zu uns angestanden, haben mitgesungen, haben die Hände gehoben, sind angeknüllt und wir haben ihnen das Evangelium erklären. Und sie haben dann noch nicht Umkehr, sind noch nicht bußfertig gewesen. Aber es ist so krass, dass die sind einfach vom Heiligen Geist berührt worden auf dem Helvetiaplatz.
So wahr, Gebetsnacht haben wir nämlich beten. Wir wissen, wir müssen jetzt beten. Johannes 16,8, dass der Herr überführt von Sündgerechtigkeit und Gericht ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und wir haben wirklich laut beten, du aggressives Gebet haben wir gemacht, werden wir mit euch das ganze Kirchen einüben. Glory? Ja. Aggressives Gebet ist sehr nötig. Und in der Nacht selber sind wir ja rausgegangen von 2 bis 3. Und da sind 3 Frauen in uns reingetatscht. Wirklich in uns reingetatscht. Und was macht ihr da? Und dann haben wir gesagt, wir sind am Beten, hören rasch zu, wir geben Zeugnis gerade. Und nachher haben wir jede Einzelne können beten und 2 sind sofort geheilt worden. Knie- und Beinproblem, die anderen hat Eierstockproblem, da wissen wir es nicht. Sofort geheilt, gell? Und du hast noch einen können...
Bewusstlos.
Hast du auch noch können am Sanitäter helfen, dass der die Augen drauf gemacht hat. Der Herr ist so am Werk, Halleluja. Aber das mit deiner Mami ist auch der Hammer.
Ja, also diese Woche ist wirklich jeden Tag etwas passiert. Und dann habe ich am Donnerstag an Mami angerufen und einfach erzählt, was passiert. Und sie sagt, nein. Sie hat gelernt, das passiert nur in Ländern, was nötig ist. Und so, ja, es ist nötig bei uns, dass die Leute Jesus kennenlernen. Und sie hat sich gefunden, ja, es wäre praktisch, du wärst gerade da. Und wie, warum? Sie hat einen schlimmen Beutelentzündung an der Schulter und ich kann den Arm nicht lüpfen. Und sie hat das erste Mal gemacht, hat gesagt, ja, ich bete jetzt am Telefon, dass das gut wird. Und dann einfach Schlimmbeutelentzündung, gang weg im Namen Jesus. Und dann hat sie gesagt, sie hat etwas Warmes durchgezuckt und gefragt, ja, lüpf mal den Arm, schau, ob es besser ist. Dann hat sie gesagt, wow, es ist wirklich besser. Und gefragt, ob es ganz gut ist. Und dann hat sie noch wissen, warum ich nur so kurz gebetet habe. Dann habe ich ihr das noch erklärt. Nochmal gebetet. Und dann ist es nochmal besser geworden. Und dann habe ich nicht nochmal gebetet, das dritte Mal. Und habe gesagt, sie soll dann meine Schwester, die Jüngste, fragen am Abend, wenn sie heimkommt, dass sie dort beten. Und dann habe ich ihr auf WhatsApp geschrieben, wie sie das machen soll. Und mindestens 3 Mal. Und das hat sie dann ganz brav gemacht. Und hat auch erlebt, wie es noch besser geworden ist.
Glory, glory. Danke, Benjamin. Ich entreisse dir das Mic. Ich will gerne das Mic aufmachen für 2, 3 Zeugnisse, die ihr gerade erlebt habt. In den letzten paar Tagen. Vincenzo! Coccola!
Glory. Ja, am letzten Donnerstag bin ich mit der Manuela rausgegangen. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, wir sollen in die Bäckeranlage gehen. Und dann haben wir für ein paar Leute angesprochen und dann sind wir zum Urim gekommen. Und er war von Anfang an einfach mega offen gewesen. Er hat gesagt, er wolle schon lange Gott spüren, er wolle Gott kennenlernen, wolle Jesus kennenlernen. Und dann haben wir ihm das Evangelium erklärt. Und er war einfach mega offen gewesen und hat gesagt, ja, er will alles ablegen, er will Buße tun und er will Jesus nachfolgen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wäre der nächste Schritt, dass wir, dass du deine Sünden bekennen und dann dich taufen im Wasser. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann sind wir in die City Church gegangen und haben ihm nochmals das Evangelium erklärt, mit dem Raphael zusammen. Und dann sind wir hinterher gegangen und er hat alle seine Sünden können bekennen. Und dann sind wir das Taufbecken anschauen und dann war er zuerst ein bisschen vorsichtig. Was, da rein muss ich steigen? Die grüne Tonne rein. Er war ein bisschen verschrocken gewesen, aber dann hat er doch gesagt, dann, ja doch, ich will sterben. Also ich will mein altes Leben ablegen. Und dann ja, haben wir in Tauf die Freisetzung gehabt von vielen Sachen in seinem Leben. Und er hat wirklich immer wieder gesagt, als wir ihn gefragt haben, wie fühlst du dich, hat er gesagt, er fühlt sich leichter. Er fühlt sich erleichtert. Und dann auch haben wir für den Heiligen Geist gebeten, dass der Heilige Geist auf ihn kommt, in ihn kommt. Und ja, er hat es wirklich stark gespürt und hat auch angefangen, Zungen reden, einzelne Wörter Zungen reden. Ja, Glory. Und dann nachher habe ich ihn eigentlich abgemacht für am nächsten Tag anrufen. Und ich war ein bisschen besorgt, weil er das Telefon nicht abgenommen hat. Er hat mich dann irgendwann am 7. Abend angerufen. Er sei den ganzen Tag im Bett gewesen und sei mega müde gewesen. Und ich habe gesagt, ja, sehr wahrscheinlich ist es ein bisschen viel gewesen für dich, all das. Und habe ihn dann gestern mit ihm abgemacht und habe ich zusammen mit ihm Bibeln angeschaut, ein paar Bibelstellen. Haben wir zusammen gelesen und er ist wirklich hungrig. Hungrig nach mehr, nach dem Wort Gottes. Heute habe ich ihn eingeladen, leider ist er nicht gekommen, vielleicht hat er verschlafen, ich weiß nicht. Aber ich werde in Kontakt bleiben mit ihm und dass er wirklich ja, einfach noch mehr kann von Gott erfüllt werden und in die Gemeinschaft hineinkommen mit uns. Und auch, dass er kann auf die Straße rausgehen kann und mit uns zusammen für Kranke beten und auch, und Menschen umkehren und sich taufen und auch zu Jünger werden.
Amen.
Glory.
Vinci, bete doch gerade für ihn, wir machen uns eins. Halleluja. Lass uns doch kurz aufstehen für das. Halleluja.
Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Segnet den Urim im Namen Jesus Christus. Bitte dich, Vater, im Namen Jesus, tu ihn, Herr. Ganz und gar erfüllst, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, mit deiner Salbung, Herr, im Namen Jesus. Zieh du ihn, Herr, mit Banden von der Liebe in deine Gegenwart. Aber, lieber Vater, offenbar du noch mehr, Geist Gottes, Jesus Christus im Herzen, im Geist, in seiner Seele, dass er ganz und gar erfüllt ist von deiner Herrlichkeit, im Namen Jesus. Halleluja. Amen.
Amen. Danke, Vinci.
Ich bin am Freitag in die Apotheke gegangen, wo ich rauskomme. Ich bin immer ein bisschen relativ zügig unterwegs, sehe ich eine ältere Frau, die fast nicht laufen kann. Und dann dachte ich, ja gut, Prost, ich habe zwar keine Zeit, aber jetzt gehe ich gleich schnell zu einer anderen und frage sie. Und das ist eine ehemalige Engländerin, die in der Schweiz wohnt. Und sie hat gefragt, ob sie Schmerzen hat. Ja, sie können nicht laufen. Ob ich darf beten? Nein. Sie hat Gott auf die Seite gelegt mit all dem, was sie sagt, ihr das ganze Leben in die Kirche gegangen. Aber was jetzt abgehört, dass der Gott nicht eingreife und so weiter. Also sie war bei minus 10 gewesen, oder? Und dann habe ich gesagt, habe ihr ein bisschen erklärt, dass das eigentlich nicht Gottes Schuld ist, dass das unsere Schuld ist, wenn wir würden lieben deinen Nächsten wie dich selbst, würden wir einander nicht umbringen. Und ich habe sie also können von minus 10 auf 0 runterbringen, oder? Dass sie gesagt hat, okay, also ich soll jetzt beten und wenn sie dann das Knie wirklich nicht kooperieren oder wenn es weniger wehtäge, dann legen sie mir dann anrufen. Sie sagen es nämlich unterwegs, noch ein paar Schritte ins Kaffee zum Zeitung lesen, oder? Und ich habe innerlich gejubelt, ich habe ihr gesagt, ob sie eine Bibel hat, sie soll doch wieder anfangen in der Bibel lesen. Kille, sage ich nicht den Glauben. Sie, Jesus will eine Beziehung haben mit ihr. Und das ist so cool gewesen. Die Frau war über 80 gewesen, oder? Und hat müssen auf Edenswil wohnen, weil sie eben Töchter braucht für ihre Krankheit. Und im Moment hat sie nicht gerade etwas gemerkt, aber ich bin weiterhin am Betten. Und der Heilige Geist fällt auf Menschen, die ihr Leben lang in die Kirche gegangen sind, die gläubige Eltern hatten, die einfach auf Null gekommen sind. Und es hat mich so berührt, dass Gott die Frau mir über den Weg schickt, dass sie nicht in der Ewigkeit verloren sein muss, sondern dass sie noch zu einer Rettung kommen kann. Ein gläubiger Mensch, also ein kirchengläubiger Mensch, der es wirklich ehrlich gemeint hat und jetzt einfach verzweifelt an der Welt lag. Ja. Mit total aufgestellt.
Danke, Kathi. Wow, glory, glory. Werdet weitere Gelegenheiten haben, auch, man darf auch, es wird auch Zeugnisse geben von persönlichen Befreiungen, da sind auch ganz gewaltige Sachen passiert. Für alle, die jetzt erstmal da sind, denken, was machen die überhaupt? Wir haben unsere Segel gesetzt und haben gelesen, dass die Jünger von Jesus heilen, predigen, also heilen, Dämonen austreiben, verkündigen, predigen und Nationen taufen, Völker taufen. Und wir sagen, das ist ein Jünger und in diese Richtung gehen wir. Und das ist unser Auftrag. Und wenn wir zurückschauen, jetzt all die Monate, wo wir unterwegs sind, danach dürfen wir sagen, wir sind auf dem Feld 1, bei 0 haben wir gestartet, wir sind auf dem Feld 1, vielleicht gibt es etwa 10 Felder, aber schon auf dem Feld 1 ist absolut gewaltig, was der Herr wirkt. Menschen werden befreit von Sünden, Menschen werden befreit von Zwängen, haben viele Geschichten schon gehört, Menschen werden auf der Straße geheilt, Menschen haben offene Herzen. Ich bin am Donnerstagabend nur 20 Minuten unterwegs gewesen, an der Langstrasse, habe einen Türvorsteher angesprochen, ein absoluter Berg von einem Mensch. Der war so riesig, oder? Und ich habe natürlich mit einer Absage gerechnet, aber gar nicht ist der Fall gewesen. Der war so soft-hearted gewesen, hat nicht gerade Schmerzen gehabt. Ich fragte, hast du denn einen, hat es keinen da, der Schmerzen hat? Weil er hat nur in der Nacht Schmerzen. Hätte man nicht seinen Kollegen rufen können? Und dann ist der andere Kollege nochmal so einen Berg rausgekommen. Und der hat gesagt, er hat Herzschmerz. Und Christoph war dabei gewesen, gell? Sind wir zusammen gewesen. Und, schlussendlich hat er dann gesagt, komm jetzt bett für meine Knie, oder? Für meine Beine. Also, zuerst hat er noch gesagt, willst du auf der Straße betten? Dann meinen die Leute noch, wir sind schwul. Ich sagte, das ist kein Problem, oder? Und dann habe ich für ihn bettet, wirklich mit grosser Kraft. Und der andere, für den Herzschmerz, den habe ich wirklich den Eindruck, ich muss ihm so einen Hack geben, so einen Knuddel geben, oder? Hey, das ist wirklich eine Welt aufgegangen, oder? Für den. Und es war so stark gewesen. Und er hat gesagt, kommt wieder, ihr seid immer willkommen da. Weißt du, und ich bin so mit gekreuzten Augen sind wir davon gelaufen, oder? Das ist Jesus. Jesus wird erkannt in uns. In Thun haben wir das Gleiche erlebt. Menschen sagen uns, ich hätte mir das nie träumen lassen, dass ich mir von dir dienen lasse. In Thun haben wir auf der Straße eine Frau von Dämonen befreit. Unglaubliche Geschichte. Die hat gesagt, das hätte ich mir nie träumen lassen. Aber sie hat Jesus in unseren Augen hineingesehen. Halleluja, meine Lieben, das ist Jüngerschaft. Und ich will es gerade zum Vornherein sagen. Mir würde es sehr schwer fallen, in jeder Art und Weise reinzuleben. Nicht nur sexuell, auch in allen anderen Fleischeslust. Würde ich nicht im Auftrag von Jesus Christus stehen. Aber wenn du einer bist, der heilen und Dämonen austreiben und Menschen taufen, dann willst du nicht selber in der Finsternis leben, stimmt's? Du willst nicht einem in die Augen schauen, einen Dämon ansprechen und der lacht dich aus und sagt, dich kenne ich doch. Hä? Darum, meine Lieben, lass uns in das Thema Sexualität hineingehen und es wird für Ehepaare der Hammer werden, es wird für Singles der Hammer werden, es wird für unsere ganze Church der Hammer werden, für alle Online-Hörer wird es der Hammer werden, weil Gott will, dass wir eine befreite Sexualität haben im Sinn von Jesus Christus. Halleluja. Oh la la. So, let's start mit dem 1. Thessaloniker 4,1. Thessaloniker, Brief, Paulus schreibt an Thessaloniker, Thessalonik, a Hammer Church. Sehr ein grosses Vorbild. Und ja, irgendwie, ich glaube, das passt auch für uns als City Church. Paulus sagt, weiter nun, ihr Brüder, 4. Kapitel, sagt er das, ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Ihr sollt nämlich, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, damit ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer über all diese Dinge, ein Rächer über all diese Dinge, wie wir es euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man bei euch nicht zu schreiben. Fahrt ihr nachher fort. Ich habe da Schlachter 2000 gewählt. Ist eigentlich ein Rätsel in sich selber, oder? Der Text. Aber das Wichtigste habe ich euch fett markiert. Noch ein, zwei Worte zum Thema, denn das ist der Wille Gottes, eure Heilung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Das Wort Unzucht oder Hurerei, griechisch Porneia, heisst Unzucht, also Pornografie, heisst sichtbare, also Unzucht grafisch dargestellt, Pornografie, und Porno heisst Unzucht, Porneia. Also wir sollen uns der Unzucht enthalten, und Unzucht ist im biblischen Kontext, und schließe ich mich natürlich am Votum vom Exi an, wo das auf Beziehungen abgebrochen hat, alle vorehelichen geschlechtlichen sexuellen Beziehungen. Aber selbstverständlich auch Sex unter Männer, Frauen, Tier oder was man auch sonst noch alles kann ausprobieren, Kinder, was, whatever. Alles, was nicht Sex im Ehebund ist, sagt das Wort Gottes, ist Unzucht. Das sage nicht ich, wenn mich jetzt einsperren wollen. Ich bin auch nicht homophob. I love them. Aber Gott sei Dank dürfen wir noch sagen, was das Wort Gottes sagt. Amen. Also alles ist Unzucht nach dem Wort Gottes, was nicht Sex in der Ehe ist. Das ist jetzt für die einen wirklich einfach wieder mal voll, bang, gepfuscht ins Kini. Aber ihr werdet sehen und verstehen nach diesen zwei, drei Sonntagen. Und ich glaube, ihr werdet die grössten Befürworter werden von einer göttlichen Sexualität. Gottes Wille ist, dass wir heilig leben und nicht Pornoia leben, nicht Unzucht leben. Und dann heisst es da, das ist der Wille, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Ein Gefäß ist simpel und einfach ein Mensch. Oder? Ein Gefäß, wir sind aus Gottes Sicht Gefäß. Gefäß oder anders gesagt auch Tempel. Wir sind gemacht, um Gottes Herrlichkeit aufzunehmen. Und die Idee der Sexualität ist, dass Frau und Mann sich finden und dann Sexualität den Rahmen geben, wo es wirklich auch totale Segen ist. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Eben, ich habe es eingangs gesagt, Sexualität, Unreinheit ist ein riesen Stumbleblock. Ich glaube, ich muss da jetzt kein Beispiel anfügen. Es ist für uns alle ein Challenge. Und wir alle sind in einer Welt aufgewachsen, wenn wir nicht christlich aufgewachsen sind, wo wir völlig andere Werte reingeimpft bekommen haben. Und ich habe gedacht, als junger Christ, wenn ich nur eine Woche könnte rein leben, ohne unreine Augenlustgedanken, ohne Selbstbefriedigung, ohne all die Sachen, die mich so beschwert haben, ich glaube, die Erweckung würde ausbrechen. Es hat für mich als unmöglich gegolten. Und ich habe auch sehr wenig Männer kennt, eigentlich keinen. Selbst mein Seelsorger hat gesagt, er kennt nur einen Mann, der wirklich rein lebt. Er selber ist auch immer wieder gefallen. Und ich bin eigentlich in den Kontext von der Welt dann in den Christendings hineingekommen. Und ich bin so froh, dass wir hier in der City Church sagen dürfen, es gibt eine grosse Anzahl Frauen und Männer, die in der Reinheit leben, in der sexuellen Reinheit, Sex in der Ehe, Sex als Jugendliche, Sex als Single. Und es ist möglich und es ist der Plan von Gott und es ist ein riesen, riesen Segen. Lass uns ein bisschen in den Kontext hineingehen. Paulus hat der Gemeinde müssen, sagen, obwohl sie eine Hammer Church hat, gesagt, schau, ihr habt ein Problem. Euer Problem ist Augenlust, Unzucht, ihr lebt unrein. Und dass wir uns einen Kontext überkommen, wir denken ja, unsere Zeit sei übersexualisiert. Und das stimmt auch. Also du kannst heute kaum mehr irgendeine Zeitung aufmachen oder irgendetwas schauen. Sex ist allgegenwärtig. Aber ich kann euch sagen, bei den Römer ist es noch viel krasser gewesen. Also einerseits haben wir den Beleg von Pompeji, wo dann vom Vesuv zugeschüttet wurde, ist im Jahr 79 nach Christus. Und dort ist natürlich eine ganze Stadt erhalten geblieben mit allen Malereien und allen Details. Und ich kann euch jetzt das Bild erspart, aber es gibt dort Wegweiser, jenste Wegweiser, die einen Phallus zeigen. Ein Phallus, die das nicht wissen, was es ist, ein erregierter Penis, der sehr oft auch in der Mythologie und in der Religion dargestellt wird. Sechs der Hexenbesen oder sechs der Obelisk. Die Perversion ist allgegenwärtig. Und in Pompeji hat es einfach Wegweiser gegeben, hat es einfach Penisse gehabt, erregierte Penisse. Dort wären es Bordell. Überall hat es perverse Zeichnungen gehabt. Und Sexualität ist bei den Römern, habe ich euch einfach mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Buch «Liebe und Sex im alten Rom», was er da, der Autor, der Alberti Angela, sagt. Sex war im römischen Imperium allgegenwärtig. Als eine Art befreiendes Niesen mit dem Unterleib beschreibt es der amerikanische Althistoriker Cable Harper. Ja, es tut mir leid, was ich jetzt sagen muss. Es heisst ein Quickie mit der Kneipenwirtin zum Nachtisch oder in der Türöffnung auf dem Heimweg ist für Männer ein legitimer Akt von der Entspannung. Für Frauen dagegen galt es als außereheliches Einsprung, als höchst unschicklich, und konnte leicht unangenehme Folgen haben. Dass sich dennoch viele Frauen prostituierten, hing mit der weitgehend romantikfreien Einstellung der Römer zur Sexualität zusammen, vor allem mit den lukrativen Erwerbsmöglichkeiten, die käuflichen Sex boten. Eine Wirtin, die ihre Gäste nicht nur mit Speise und Getränk bediente, konnte also substanziell zum Familieneinkommen beitragen und die Familie war weniger eine Gefühls- denn eine Geschäftsbeziehung. Am Ende kommt Angela zum Schluss, dass in Sachen Liebe und Sex keine andere Kultur der Moderne ähnlicher gewesen ist als die römische. Nur die Moral heute, trotz aller Offenheit, dann doch etwas strenger ist. Und dann sagte die Clinton-Lewinsky-Affäre, jedenfalls wäre in der Antike kaum eine Erwähnung wert gewesen. Müssen wir uns vor Augen halten, dass in der römischen Kultur Sexualität, auch Perversionen, was wir als pervers empfinden, für sie absolut im Alltag integriert war, auf jeder Stufe vom gesellschaftlichen Leben. Das wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch 20, 30 Jahre so weitermachen würden, wären wir dann auch etwa an dem Punkt. Aber einfach zum Sagen, auch die Christen, die dort wiedergeboren worden sind, haben Probleme gehabt, haben Anfechtungen gehabt, haben müssen gegen den Strom schwimmen. Und Gott hat das in seiner Weisheit vorausgesehen und er sieht auch unsere Challenge und unsere Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft. Das war das eine, die Gesellschaft. Das andere war aber auch, und viele von euch wissen das, dass es nebst der Gesellschaft, die sehr nahe mit dem Götterkult und mit der Religion verknüpft war, auch im Altertum so etwas gegeben hat wie Tempelprostitution. Tempelprostitution, vielleicht da dazu auch ein Wort, um das ein bisschen darlegen. Frühe Form der Prostitution in den altorientalischen antiken Kulturen praktiziert vor allem der Kult der Astarte oder Ishtar oder Aphrodite, wo ja in Korinth die Hauptgöttin war. Die Tempelprostitution hing eng zusammen mit Fruchtbarkeitsriten, die die heilige Hochzeit symbolisierten. In verschiedenen Kulturen war es die Regel, dass Mädchen vor der Ehe in den Dienst der Göttingen traten und dann einfach einmal in ihrem Leben mindestens im Tempel mit Prostitution dient haben. Der Herodot, ein Griech, 490 bis 425, schrieb die hässlichste Sitte in Babylon sei die massenhafte Kuppelei im Ishtar-Tempel. Einmal im Leben müssten alle Frauen des Landes dort niedersitzen und sich gegen Geld einem Fremden preisgeben. Reiche und hochmütige Damen lästerte der Altgrieche fahren im verdeckten Wagen vor. Ähnlich schändlich trieben es die Perser am Schwarzen Meer. Dort wurden jungfräuliche Tochter, kaum 12 Jahre alt, der Kultprostitution geweiht, behauptete Strabon. Sie behandelten ihre Liebe aber so freundlich, dass sie sie sogar bewirteten. Und dann zusammenfassend, zu Hause liegen derlei Berichte aus dem klassischen Altertum vor, von Sizilien bis Theben sollen Völkerschaften perversen religiösen Bräuchen gefrönt haben. Das sind Überlieferungen, das ist jetzt eben 500 vor Christus, und wir wissen, dass in der Zeit vom Alten Testament das genau so abgelaufen ist, auch gerade zum Beispiel in Ephesus, der Diana-Kult etc. etc. Also ihr müsst euch vorstellen, dass das Wort, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung, in einer Gesellschaft gesagt worden ist, wo total der Unmoral verfallen ist. Ich gehe jetzt da nicht noch tiefer, aber ich könnte selber erforschen, auch wie das Griechen gehandhabt hat, wie die Römer im Detail mit dem umgegangen sind. Es ist einfach nochmal eine Stufe perverser, als was wir als normal empfinden. Ja, jetzt, wie ist es denn bei uns? Bei uns wird uns gesagt, unterschwellig und offen wird uns gesagt, dass Sex eigentlich das Wichtigste ist. Sex ist eigentlich das, was die Welt antreibt, neben Geld. Und ich staune immer, wenn man sich überlegt, was Sex überhaupt ist. Wenn man sich das einfach jetzt mal vorstellt und überlegt, wie das kann zu so einem Machtinstrument werden in dieser Welt. Es hat mit Prestige zu tun, es hat mit Wert zu tun, es hat mit Ansehen zu tun natürlich. Sex ist ein riesen Treiber und es wird auch von vielen so gelebt, aber lang nicht von allen. Ich würde sagen, die Stimme, die nach einer total sexualisierten Welt schreit, und auch das können wir wieder aufschlüsseln, hat in den 60er Jahren schon vorher angefangen. Aleister Crowley war so ein super okkulter Magier, der genau die magische Sexualpraktik schon eigentlich um das 20. Jahrhundertwende praktiziert hat und wo dann eigentlich dann damals in den 60er, 70er Jahren total explodiert ist in der freien Liebekultur etc. Aber wenn man mit den Leuten redet, viele Menschen leiden unter dieser Sexualisierung und wären froh, sie wären nicht so vielen Reiz ausgesetzt und sie müssten nicht den hohen Standards genügen, die von ihnen verlangt wird. Also auch da haben wir wieder eine Stimme, ein Megafon, das sagt, das, so muss es aussehen, Sex ist so und so. Und dann haben wir einen Teil, der das lebt und Freude hat, einen Teil, der es probiert, und dann haben wir einen sehr grossen Teil, der darunter leidet und kaputt geht dabei. So sehe ich unsere Gesellschaft. Pornos, Prostitution, Sexplattformen, Perversionen, Scham, Elend und Burnouts sind Folgen von unserer Gesellschaft, wenn wir in der Sexualität ein paar Sachen verwechseln. Pornos sind allgegenwärtig. Schon auf dem Schulhof musst du aufpassen als Zwölfjähriger, dass du nicht plötzlich ein Porno vor den Augen hast. Bei uns hat es das auch gegeben. Aber das war völlig auf einem anderen Level gewesen, wo mir das erste Mal ein Kollege so heftig in die Schule reingebracht hat. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Mein Hirn hat das nicht können einordnen, was das für Bilder sind. Heute ist das völlig normal. Und die meisten haben schon die Erfahrungen gemacht. Und die Schule prescht in die Richtung und sagen, wir müssen die Kinder aufklären. Ich habe selber schon 14-, 15-jährige Jungs angetroffen, mit ihnen geredet und auch für sie gebetet, die gerade auf dem Weg zu Prostituierten gegangen sind oder gewartet haben. Das ist dann eben die Kehrseite der Medaille. Auch Übergriff, muss ich nicht dazu sagen, sehr, sehr viel leidet unter Traumas, die sie in der Sexualität eingefangen haben. Und unsere Gesellschaft leidet unter dieser falschen Priorität und einem falschen Anspruch von Sex. Und es verfrisst uns. Und darum ist es eben der Hammer, wenn wir Christen, die die Wahrheit kennen und Kraft haben, gerade in diesem Punkt können einen Antipoden schalten. Und wenn wir anders leben und auch dazu stehen. Das finde ich absolut gewaltig. Sexualität, das ist uns klar in diesem Kreis. Und Lust hat Gott erschaffen. Das ist uns völlig klar. Dass Sex missbraucht wird, ist auch völlig klar. Ich möchte aber noch ein Zitat bringen, woher das kommt. Nämlich aus unserer eigenen Reihe, katholische Kirche. Origenes wird das der originellste Denker des frühen Christenheit, alexandrinische Schule, würde ich mal sagen. Schreiben Sie eine Homöologie über das Hohenlied. Es gibt eine körperliche Liebe, die vom Satan kommt, und eine Liebe des Geistes, die ihren Ursprung in Gott hat. Niemand kann im Besitz beider sein. Wie falsch und hohl ist denn das? Also, ich lese es nochmal. Es gibt eine körperliche Liebe, die von Satan kommt, und eine andere Liebe des Geistes, die ihren Ursprung in Gott hat. Also das ist die klassische griechische Lehre, die der Origenes vertreten hat und somit das Christentum völlig falsch verstanden hat, indem er nämlich gesagt hat, es gibt so etwas Geistliches, oder? Es gibt eine geistliche Liebe, das ist eben die Agape, und die ist von Gott, und dann gibt es eben noch die körperliche Liebe oder den Eros, die besitzergreifende Liebe, und das ist vom Teufel. Und das ist völlig falsch, das weißt du, das weiss ich, der Hebräer sieht das völlig anders, und Gott, der die Liebe geschaffen hat, er sieht das völlig anders. Es ist beides von Gott, es ist beides genial und es muss beides erlöst sein. Jetzt, ich hoffe, sind wir noch nicht abgesprungen. Ein paar Fragen, die ich eigentlich so in den nächsten Sessions mit euch anschauen möchte. Was ist die richtige Sicht zum Sex und zur eigenen Sexualität? Wie kann man dauerhafte Beziehungen bauen? Warum ist Sex ein wichtiger Teil vom Ehebund? Wie kann man als Single in dieser Sexwelt leben? Rein. Und nochmal, warum ist Sex in der Ehe wichtig? Ich wiederhole mich. Und da möchte ich Ihnen denken. Sind ihr ready für das coole Thema? Halleluja, der Herr möge mächtig zu uns reden. Das Bild kennen die meisten, die mit uns unterwegs sind. Es ist eingeteilt in Geist, Seele und Körper. Es ist unser Mensch, sollte hier dargestellt sein. Ist natürlich abstrahiert. Körper, unsere Behausung, oder? Da wohnen wir drin. Das sind die fünf Sinne, die wir haben. Aktion, Kommunikation, Sex wird auch zum grossen Teil mit dem Körper ausgeübt. Dann haben wir unsere Seele. Das ist, oder deine Seele ist deine Persönlichkeit. Da ist dein Gefühl, dein Sinn, dein Wille drin. Das macht dich als Mensch aus. Und dein Geist ist deine Identität, wo in deiner Wiedergeburt erneuert wird, wenn du durch den Heiligen Geist neu geboren wirst, dann wird dein Geist zeugt mit dem Heiligen Geist einen neuen Geist und das bist du als neue Person. Und das Ziel von der Heiligung und vom Christsein, Leben in der Heiligung, bedeutet nichts anderes, als sich der Geist Gottes, die innerste Identität, der Wille von Gott, in dein ganzes Leben auswirkt, in deine Seele und in deinen Körper hineingeht. Jetzt, interessant ist, wenn man vom griechischen Vokabular herkommt, dann stellt man fest, und das werden die meisten von euch auch schon mal gehört haben, dass der Begriff Liebe in drei verschiedene Begriffe aufgeteilt wird. Wir haben zuallererst einmal die körperliche Liebe, die mit Eros betitelt wird. Wir haben die seelische Liebe, die mit Philo beleuchtet wird. Und wir haben die geistliche Liebe, die mit Agape betitelt wird. Und in dieser Grundlage, die wir jetzt haben, wenn wir reingehen und wollen die unterschiedlichen Lieben anschauen, damit wir nachher wissen, wie wir die richtig zusammenbauen müssen. Also, schon vorweg, es ist nicht so, dass das vom Teufel ist und das von Gott. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihn geschaffen als ein sexuelles Wesen, ist ja völlig klar. Somit kann es ja gar nicht schlecht sein. Lass uns jetzt eintauchen und zuallererst wollen wir natürlich über den Eros reden. Und der Eros ist die körperliche Liebe. Der Eros kommt natürlich aus der griechischen Mythologie, ist der Sohn von der Aphrodite. Die Aphrodite ist die Göttin von der Liebe. Nicht schlimm, wenn ihr es nicht wisst. Und der Sohn vom Ares. Und der Ares ist der Kriegsgott. Also Eros ist der Sohn von der Liebesgöttin und vom Kriegsgott. Und hat genau die beiden Eigenschaften. Liebe, Leidenschaft und Zerstörung. Alles in einem. Das ist der Eros. Der Eros ist der Gott von der begehrlichen Liebe. Und er entspricht in der römischen Mythologie am Amor. Und Amor kennt ihr natürlich, oder? Der ist immer mit den Pfeilen unterwegs. Hat ein goldiges Pfeil und ein bleiernes Pfeil. Und er kann Menschen infizieren mit seinen Pfeilen und kann sie liebesblind machen. Und kann mit seinem Schuss einen Pfeil auf einen abführen, dass der total alle Sinn vergisst und alle Vernunft vergisst. Und nur noch eins Wort: Eros, Sex. Das ist die Aufgabe vom Liebesgott. In den Mythen der Griechen taucht Eros zumeist als Kind auf. Unschuldig, verschmitzt, schießt er seine goldenen und bleiernen Pfeile auf Götter und Menschen. Weder Götter noch Menschen haben eine Chance, sich zu wehren gegen das Geschoss des Eros. Schon krass, oder? Also, wenn man das jetzt zurücknimmt, wer schon mal am Eros in die Fänge gelaufen ist, wer schon mal in dem Punkt gewusst hat, dass das Ziel verfehlt hat und gesündigt hat, läuft doch genau so ab, oder? Der Eros, der tüpft dich und der setzt etwas in dein Herz und dann läuft das einfach so. Ich möchte euch ein Beispiel von der Augenlust hier anfügen. Es hat vor Jahren Bikini-Werbungen gegeben. Ich weiss heute noch den Namen von dem Hersteller, weil ich habe das angeschaut. Und wenn ich das angeschaut habe, das hat wie eine Anziehungskraft auf mich gehabt, die Bikini-Werbung. Wenn ich das angeschaut habe, dann hat mich ein Pfeil getroffen. Und es hat in mir etwas ausgelöst, eine Begehrlichkeit, eine Leidenschaft. Und mit der Zeit habe ich das aber gewusst, man lernt ja auch dazu. Und es ist für mich, wenn ich also Plakate vorbeilaufen musste, wirklich ein Kampf gewesen, weil ich habe richtig gespürt, wie der Eros auf mich wartet oder die Macht auf mich wartet, bis sie sind viel von Unreinheit und einfach auch von diesen Unzuchtsgedanken auf mich abführen. Ich nehme an, die meisten von euch könnt euch mit dem identifizieren. Es klappt natürlich auch zwischen realen Männern und Frauen. Es muss nicht nur optisch sein, aber so funktioniert der Liebesgott. Er schiesst mit Pfeil auf uns und dann sind wir fu, wie der Franzose würde sagen. Oder crazy. Oder verrückt. Was sagt er da noch? Die Pfeile übrigens begann Eros schon zu schnitzen. So wird im alten Lexikon erzählt, als der Liebesgott noch nicht einmal laufen konnte. Und dann hat er zuerst seine Macht an Tier geübt und dann an Männchen und Weibchen. Am Schluss hat er sogar Götter können so steuern. Jetzt der Eros. Gibt es den Eros in der Bibel? Finden wir den Eros in der Bibel? Im Neuen Testament nicht. Das Wort Eros kommt nicht vor. Wenn Gott über Liebe schreibt im Neuen Testament, dann kommt entweder Agape vor oder Philo. Im Alten Testament kommt es zweimal vor, natürlich in der griechischen Übersetzung Septuaginta, im negativen Sinn. Und im 1. Korinther 9,7, wo der Paulus ratet, dass man besser heiratet, als sich vor brennender Lust zu verzehren, dort wird natürlich auch der Eros erwähnt. Jetzt, die Qualität vom Eros ist erotisch als erstes, oder? Er ist besitzergreifend, auf sich selber bedacht. Schnelles Feuer voller Leidenschaft. Also, wenn ich an Eros denke, und dann würde ich einmal den Vergleich anbringen. Du willst ein Feuer machen und du hast Zeitung. Und wenn du die Zeitung anzündest, dann macht es wuff und es ist alles hell, oder? Und nachher stinkt es und es ist verbrannt und es ist nichts mehr rum. Aber du hast ein helles, schnelles Feuer. Wenn du aber mit Kohlen und mit Holz und Zeug und Sachen schaffst, dann ist das eine langsame Steigerung, bis du deine schöne, dauerhafte Flamme hast. Und der Eros ist halt eher das schnelle Feuer und an sich selber, in sich selber isoliert. Absolut schädlich. In sich selber isoliert. Es ist voller Leidenschaft, und da haben wir das Wort ja auch schon wieder. Leidenschaft, das Wortspiel kennen wir. Eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Und der Eros hat eine extreme Anziehungskraft. Hat eine extreme Anziehungskraft und das wirkt körperlich. Es wirkt körperlich. Ich könnte euch das Zeugnis von Enthaltsamkeit erzählen. Als ich da nicht kennengelernt habe, habe ich dann irgendwann vor Schmerzen nicht mehr sitzen können. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich noch krank geworden. Jetzt bin ich krank. Jetzt hätte ich endlich meine Frau. Jetzt bin ich krank. Und ich gehe zum Urolog. Ich sage, ich kann nicht mehr sitzen. Und ich habe schon immer herausgefunden, es ist immer, wenn ich mit Anita zusammen war, oder? Es ist nicht einfach, enthaltsam zu leben. Mir hat es wirklich auf den Körper geschlagen. Das hat einen Samenstau gegeben. Und das hat so Schmerzen gegeben, dass ich gemeint habe, ich bin krank, bin zum Urolog gegangen. Ja, man hätte es auch aufklären können, oder? Aber ja, Enthaltsamkeit. Extreme Anziehungskraft löst Frau auf den Mann aus und Mann auf Frau und umgekehrt. Und das ist eigentlich nicht ganz einfach zum Aushalten. Das ist der Eros. Könnt ihr einen gesehen, den Eros? Und den gibt's und der ist gut. Grundsätzlich gut. Aber in sich isoliert, Katastrophe. Macht ihn kaputt. Dann haben wir einen weiteren Begriff für die Liebe, wo in der griechischen Sprache, jetzt ausserhalb vom Neuen Testament, eigentlich der Begriff für Liebe ist, für den einzigen Begriff für Premium Genium Love zwischen Mann und Frau, überhaupt Liebe. Und der Begriff wird zum Beispiel gebraucht, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Oder wer sein Leben liebt, verliert es. Oder wo Jesus den Petrus gefragt hat, liebst du mich? Da hat er die Liebe gemeint. Und die Liebe ist der Seele zugeordnet. Sie ist zutiefst menschlich auf Sympathie begründet. Sie ist fürsorglich. Und sie ist zärtlich. Und das Wort zärtlich, das ist ganz wichtig. Das werden wir in den nächsten zwei Sündig noch mehrmals hören. Warum das wichtig ist. Philo kann man einfach übersetzen. Es ist die Bruderliebe. Es ist dann, wenn du dich zu einem Mensch, sei es Mann oder Frau, angezogen fühlst. In der griechischen Geschichte ist das auch Liebe zwischen Mann und Frau gewesen. In dem Sinn. Also hat das auch Platz, aber wenn man das Neue Testament liest, dann ist es klar, das ist die reine Liebe, die jetzt nicht sexuell motiviert ist, sondern die einfach auf einem Wohlsein füreinander aufbauen ist. Das ist die Philo. Sie bezeichnet eine tiefe Freundschaft zwischen zwei Menschen, und es ist auch das, Philo ist auch das, was wir unter Brüderliebe oder Schwesterliebe kennen. Und das ist eine mega coole Sache. Bruderliebe ist wirklich der Hammer. Ist etwas, was man wirklich muss praktizieren. Ich finde die arabische Kultur voll okay, wo die Hände haltend rumlaufen, Mann um Mann. Oder sich auch mal umarmen. Oder auch Frauen. Es gibt eine reine Liebe, es gibt reine Berührungen. Der Mensch braucht Berührungen. Wir sind ja, das sagt er, das ist ja ein Sinnesorgan, ist unsere Haut, und auch die muss gestillt werden und kein Sex haben oder kein Leben, wie so ein Wort Gottes heisst. Das heisst nicht, dass dich nie jemand anlangen darf, und dass deine Haut und dass du total musst auf jede Zärtlichkeit verzichten, sondern es ist eine Zärtlichkeit, die sich halt dann innerhalb von einem absolut gesunden, reinen Rahmen abspielt. Ich werde später noch mehr auf das eingehen. Aber Bruderliebe ist der Hammer. Und wenn ich den ersten Bruderkuss bekommen habe, das ist schon mal etwas Krasses, oder? Und sie haben sich auch den Bruderkuss gegeben und es ist gut. Und wir dürfen auch in der Philo dürfen wir noch mehr Zuneigung zueinander zeigen, in der reinen Liebe, die von der Seele aus gesteuert ist. Und dann natürlich, logischerweise, die AKP. Die AKP ist die vollkommene Liebe. Und da haben wir natürlich einen scary Text dazu. Wisst ihr, was jetzt kommt? 1. Korinther 13. Wenn du das liest, dann denkst du, la. Wenn das Liebe ist, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, das geht ja noch, oder? Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit und jetzt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Bang! Das ist AKP. Und AKP ist eine Liebe, die göttlich ist. Also wir haben erotische Liebe, wir haben menschliche Liebe, wir haben göttliche Liebe. Und die AKP ist eine göttliche Liebe und sie ist bedingungslos, unzerstörbar und nicht im Gefühl begründet. Ist krass, oder? Jetzt werde ich euch aber auch überraschen. Ist Gott nur AKP? Wenn dich jetzt jemand in die Ferien einlässt, er lässt es dir wirklich, dir geht es gut, du gehst an deine Traumdestination, er verwöhnt dich, die Person verwöhnt dich, vielleicht dich mit deiner Familie und jeden Tag geht es dir gut. Und am letzten Tag sagt die Person, weisst, ich hoffe, du hast die Ferien genossen, aber du musst wirklich wissen, ich habe es nur wegen Jesus gemacht. Wie würdest du dich dann fühlen? Nicht so gut, oder? Bedingungslose Liebe. Du bist zwar der höchste Mensch für ihn, aber wegen Jesus hat er es gemacht. Bedingungslose Liebe. Also bedingungslose Liebe kann auch sehr, sehr kalt sein. Und ich will dir sagen, Gott ist nicht nur AKP. Gott ist auch Philo und Gott ist auch Eros. Weil unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ein verzehrendes Feuer. Und wir sind geschaffen im Bild von Gott. Somit verkörpern wir als Menschen alle drei Bereiche von diesen Lieben. Und wahrscheinlich noch mehr, die ich jetzt nicht kenne. Und kann erwähnen. Gott ist also ein leidenschaftlicher Gott, aber er selber hat sich dir und mir gegenüber verpflichtet zu einer bedingungslosen Liebe, zu einer AKP. Das Modell, das wir jetzt heute einfach angekratzt haben, das werden wir nächsten Sonntag und wahrscheinlich auch die Woche darauf anschauen, zum Verstehen, was ist der Bund von der Ehe, wie können wir Beziehungen leben, wie können wir als Single mit unserer Sexualität einen gesunden, guten, reinen Umgang haben. Für das haben wir die Grundlage gelegt. Ich hoffe, ihr habt das können mitschneiden. Wir gehen in Worship rein. Und ich möchte jetzt beten. Ich habe mir da angeschrieben, Anwendung, aber ich lasse das alles weg. Wir lassen heute einfach mal Theorie im Raum stehen. Gott wird zu dir geredet haben. Ich möchte jetzt für alle Leute beten. Und es werden einige sein, die sich aktuell im Eros verfangen haben. Der Eros, wie gesagt, hellste Feuer, schnellste Feuer, stärkste Feuer, aber eben nicht das dauerhafteste Feuer, blinzelt dich an. Und ich möchte für alle Menschen da beten, dass jetzt einmal eine Freiheit reinkommt von dem Eros, dass man sich von ganzem Herzen mal mit dem AKP und mit dem Philo auch beschäftigen kann. Für das möchte ich beten. Weil das wird uns natürlich die nächsten Sündigen extrem erleichtern. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Sexualität geschaffen hast und dass wir heute eine Grundlage legen können. Und Vater, ich bitte dich jetzt für alle Menschen, die am Eros verfallen sind, die sich von seinem Licht blenden lassen haben, in einer isolierten Art und Weise, oder die den Eros rausgesperrt haben, wo er eigentlich dabei sein sollte. Und ich bitte dich da jetzt für Wiederherstellung im Namen Jesus. Auch für alle Frauen und Männer, die vom Eros verletzt worden sind, die tiefe Traumata, seelische Verletzungen haben. Wir sprechen jetzt heilig im Namen Jesus. Heilig im Namen Jesus. Wir widerstehen der zerstörenden Kraft von dem Eros. Herr, wir wollen von dir lernen, was ist der Eros, für was hast denn du gedacht, die wahre körperliche Liebe, die Vereinigung von Mann und Frau. Wir wollen das entdecken und wir wollen das in den richtigen Kontext stellen. Vater, komm du jetzt auch in dieser Woche mit Heil und Heiligung da rein. Vater, lass du Frauen und Männer jetzt mit reinen Augen durch die Welt durchgehen. Lass sie Unreinheiten ablegen, weil dein Wille ist, dass wir heilig leben. Und wir wollen heilig leben, Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Auch Praise Station ist offen. Bleib in dem Thema rein und lass jetzt einfach den Heiligen Geist zu dir reden. Was bedeutet das für dich? Was sagt dir der Herr persönlich zum Thema, der Herr möchte, dass du die Unzucht meidest, lebe in der Heiligung. Und ich freue mich so, dass wir werden am nächsten Sonntag hier lehrmässig weitermachen, aber der Heilige Geist wird den Faden weiterspannen mit jedem von uns. Halleluja.